Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Es geht um alle Themen, die uns Frauen bewegen, umtreiben und manchmal in den Wahnsinn treiben. Von A wie Abnehmen bis Z wie Zyklusstörung. Mein Name ist Eva Häusler-Inulu, ich bin Frauenärztin aus Leidenschaft und dein Host für diese Show. Los geht's! So, hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 des neuen Podcasts Frauengesundheit, dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Heute geht es um ein ganz besonders spannendes Thema und zwar die Perimenopause. In der Folge erfährst du, was ist die Perimenopause eigentlich? Wie erkennst du, ob du vielleicht in der Perimenopause bist? Wie kannst du mit deiner Frauenärztin, deinem Frauenarzt über deine Beschwerden sprechen? Und was kannst du selbst tun, damit du möglichst unbeschadet durch diese Phase durchkommst und keinen deiner Mitmenschen ermordest oder ihnen einen Bleistift ins Auge rammst? Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Wenn du Fragen hast, wenn du irgendwelche Wünsche hast, gerne an frauengesundheit@posteo.de eine E-Mail schreiben. Jetzt geht's aber erstmal los. Also, was ist die Perimenopause? Die Perimenopause ist die Zeit um die Wechseljahre herum, um die Menopause. Da erstmal ein kurzer Einschub. Die Menopause ist die letzte Blutung. Also das ist nicht, die Menopause sind nicht die Wechseljahre, sondern das ist deine allerletzte Blutung. Wenn du Hormone nimmst, also wenn du jetzt irgendwie eine Hormonspirale nimmst oder Gestagen-Implantat oder ähnliches, dann kann man das nicht so genau feststellen. Aber generell gilt, wenn du deinen normalen Zyklus hast und irgendwann deine allerletzte Blutung hast, das weißt du nach einem Jahr, wenn dann ein Jahr nichts mehr hinterherkam, dann bist du wirklich fertig, dann war das die Menopause. Keine Ahnung, warum das Menopause heißt und nicht Menostopp, ist halt so. Die Perimenopause sind jetzt die Jahre davor und die Jahre danach. Wie lang sich diese Phase zieht, ist tatsächlich von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Die Menopause ist statistisch gesehen in Deutschland so mit 52 Jahren. Die Beschwerden bzw. Veränderungen, es müssen gar nicht unbedingt Beschwerden sein, fangen so ab Ende 30, Anfang 40 ungefähr an. Man kann aber natürlich auch früher in die Wechseljahre kommen. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie es bei dir genetisch aussieht, wie alt deine Mama zum Beispiel war, als sie in die Wechseljahre gekommen ist und ob vielleicht sonst noch irgendwelche Besonderheiten bei dir vorliegen. Wie erkennst du jetzt, ob du in der Perimenopause bist, beziehungsweise wie zeigt sich denn die Perimenopause? Perimenopause ist eine Zeit, in der die Eierstöcke so langsam nicht mehr so ganz gut arbeiten. Und in dieser Phase treten verschiedene Beschwerden auf. Da möchte ich jetzt als allererstes mal anmerken, ich komme ja aus der Klinik und für mich ist es so gewesen, Perimenopause heißt, die Blutungen werden unregelmäßig, der Zyklus wird total durcheinander und dann fangen dann irgendwann die Beschwerden an, wie Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme vielleicht, aber eigentlich ja auch nicht so richtig. Das liegt nur daran, dass die Frauen so undiszipliniert essen. Hitzewallungen sind eigentlich ja erst nach der Menopause. Also ich hatte da tatsächlich eine ganz andere Vorstellung von, weil das auch oft in unserer Ausbildung wirklich zu kurz kommt und in den Büchern nicht so wirklich viel dazu steht. Wenn dann am Anfang meiner Praxistätigkeit eine Frau in die Sprechstunde kam, Ende 30 und meinte, oh, Frau Häusler, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe irgendwie 5 Kilo in einem halben Jahr zugenommen, obwohl ich so esse wie sonst. In der zweiten Zyklushälfte kriege ich Stimmungsschwankungen des Todes und möchte am liebsten meinen Kollegen, der mir nie zuhört, einen Bleistift ins Ohr stopfen. Dann habe ich gesagt, naja, müsste man mal gucken, vielleicht ist der Blutdruck nicht so gut eingestellt. Vielleicht muss man auch mal nach der Schilddrüse schauen, weil die Hormone können das ja nicht sein. Sie sagen ja, der Zyklus ist noch komplett regelmäßig. Heute weiß ich, dass das falsch ist. Also tatsächlich, der Zyklus kann bei dir noch komplett regelmäßig sein. Wenn du aber merkst, die Stimmung in der zweiten Zyklushälfte, die wird rapide schlechter, du wirst so rapide mies gelaunt, deine Brust fängt an zu schmerzen, vielleicht hast du auch so ein bisschen Spotting, also bräunliche Blutung, bevor es so richtig losgeht. Es kann tatsächlich sein, dass du auch schon beginnst, so ein bisschen Gelenkschmerzen hast, Herzstolpern ab und zu, vielleicht werden die Augen trockener. Das können alles so Beschwerden der Perimenopause sein. Woran liegt das jetzt? Das liegt vor allen Dingen daran, dass der Progesteronwert in der zweiten Zyklushälfte rapide, oder was heißt rapide, zumindest kontinuierlich absinkt, ab Ende 30, Anfang 40 etwa. Der Östrogenspiegel macht es nicht so schön kontinuierlich, der wechselt ziemlich. Also das kann sein, dass zwischendurch der Östrogenspiegel eher niedrig ist. Es gibt aber auch wieder Phasen, wo der Östrogenspiegel wirklich stark erhöht ist oder zumindest normal ist, sodass man da auch nicht sagen kann, okay, man gibt ein bisschen Hormone dazu und dann wird das alles fein. Woran liegt es jetzt, dass der Progesteronspiegel sinkt? Die Periode ist doch vielleicht noch regelmäßig. Um das zu verstehen, muss man noch mal so ein bisschen schauen, wie wir Frauen sozusagen gebaut sind. Bei Männern ist es ja so, die bilden alle paar Wochen neue Spermien aus, die sind dann frisch und wohl ausgereift hoffentlich und immer wieder neu, ein ganzes Leben lang. Theoretisch kann ein Mann auch bis ins hohe Alter zeugungsfähig bleiben. Ist nicht wirklich so, das ist vereinfacht, aber im Prinzip, es werden regelmäßig neue Spermien gebildet. Bei uns Frauen ist das was ganz anderes. Wir sind mit unserem Eizellvorrat geboren und müssen mit dem, was wir so mitbekommen haben, das ganze Leben lang aushalten. Es ist so, dass wir so als Embryo im Mutterleib um die 24. Woche haben wir noch so ein paar Millionen, 5, 6 Millionen Eizellen. Bei der Geburt sind es nur noch 1 bis 2 Millionen. Bis wir dann endlich in die Pubertät gekommen sind, sind es nur noch ein paar hunderttausend. Also da nimmt der Eizellvorrat schon rapide ab. Einerseits gehen viele Zellen zugrunde, andererseits wird tatsächlich auch so ein bisschen ausgesiebt. Wenn jetzt die Periode anfängt regelmäßig zu kommen, regelmäßig der Eierstock arbeitet, denkt sich der Körper, schlau wie er ist, für die Steinzeit hat es vielleicht gepasst, Körper ist jung und stark und dynamisch, das wäre die beste Zeit zum Schwangerwerden. Heutzutage ist dem Körper nicht klar, dass es mit 15, 16 nicht so wirklich gut ist, hierzulande schwanger zu werden, aber er denkt, er tut uns was Gutes und schickt in den jungen Jahren die allerbesten Eizellen raus. Das heißt, jeden Monat rangeln ein paar Eizellen kurz darum, wer quasi einen Eisprung machen darf. Dann reift ein Follikel ran, erreicht eine bestimmte Größe und die anderen sagen, okay, der ist der Beste, der darf jetzt den Eisprung machen. Der Eisprung findet statt, die Hülle des Eisprungs wandelt sich um, bildet Gelbkörperhormon und dann, wenn eine Schwangerschaft ausbleibt, bildet sich das auch wieder zurück. Das hatten wir in Episode 1. Jetzt ist es so, dass so Anfang 30, Mitte 30, die richtig guten Eizellen so langsam rar werden. Und dann muss der Körper eben die B-Mannschaft langsam ins Rennen schicken. Das heißt, die Eizellen, die dann vorgeschickt werden, sind oft nicht mehr so ganz so gut in ihrer Qualität. Dann kann es tatsächlich sein, dass der Eisprung nicht so richtig gut funktioniert. Also, dass der gar nicht platzt, dann hast du auf einmal eine größere Zyste da. Nicht nur die 2,5 cm Ovulationszyste, sondern vielleicht 3, 4, 5, 6 cm groß. Kann aber auch sein, dass der Eisprung zwar stattfindet, sich aber die Hülle von dem Eisprung nicht gut umwandelt. Dann einfach nicht so richtig gutes Progesteron bildet. Am Anfang, wenn da ab und zu mal so 2, 3 Mal im Jahr so ein faules Ei dabei ist, macht es nicht so viel aus. Wenn du jetzt aber Ende 30 bist, Anfang 40, da ist dann auch die B-Mannschaft so langsam aufgebraucht und es kommt die C-Mannschaft ins Rennen. Und dann wird es tatsächlich immer problematischer. Die Eisprünge sind nicht mehr ordentlich. Das Progesteron fällt kontinuierlich ab, weil einfach das, was da an Material da ist, das sind nicht mehr die richtig guten Eizellen. Es wird nicht mehr richtig gutes Progesteron gebildet. Der Spiegel fällt ab. Dann ist es auch tatsächlich, je näher du der letzten Periode kommst, desto häufiger hat man so richtige, naja, Eizellidioten sozusagen da. Das sind Eizellen, die können sich nicht richtig einigen. Wer soll jetzt eigentlich den Eisprung machen diesen Monat? Es ist nicht so, dass eine gewinnt und die anderen sagen, okay, die hat jetzt gewonnen, sondern dann rangeln ein, zwei, drei Eizellen darum, den Eisprung bilden zu können. Du hast teilweise total hohe Östrogenspiegel, weil da eben mehrere große Follikel sind. Teilweise hast du dann ganz massive Abfälle, wenn die alle auf einmal platzen. So kann es übrigens auch sein, dass in späteren Jahren, wenn du schwanger bist, auf einmal Mehrlinge auftreten, obwohl du gar keine künstliche Befruchtung gemacht hast. Oft ist es ja so, ha ja, die hat jetzt mit 45 Zwillinge gekriegt, die hat bestimmt was machen lassen. Muss überhaupt nicht sein. Dann hast du also den Fall, dass die Eierstöcke die falschen Eizellen losgeschickt haben. Dein Progesteronspiegel ist viel zu niedrig. Was passiert da? Wenn du dich an Episode 1 erinnerst, Progesteron ist das Hormon, was uns entspannt und relaxed macht. Wenn das Hormon zu niedrig ist, ist die Stimmung meistens eher bescheiden. Wir sind total schnell gereizt, wir gehen total schnell an die Decke. Außerdem ist es so, wenn der Progesteronspiegel niedrig ist oder zumindest mal unausgeglichen ist, dass die Brust total spannt. Da hast du dann Probleme, dass vor der Periode du am liebsten nicht mal mit einem BH rumlaufen würdest, weil das einfach alles unangenehm ist. Wenn der Östrogenspiegel zusätzlich vielleicht noch ein bisschen schwankt, dann kommt es dazu, dass du zwischendurch so ein bisschen Hitzewallung hast, dass die Gelenke schmerzen. Und wenn der Progesteronspiegel niedrig ist, schläfst du in der Regel auch schlechter. Was kannst du denn jetzt tun? Also, es gibt verschiedene Optionen, die man machen kann. Was tatsächlich super gut hilft an Medikamenten, ist was Pflanzliches. Das ist Mönchspfeffer. Das funktioniert sehr gut, weil es einfach die Eierstöcke nochmal so ein bisschen motiviert, damit die Eierstöcke vielleicht doch nochmal ein gescheites Ei ins Rennen schicken. Das kann dazu führen, dass der Zyklus wieder ein bisschen geregelter ist, dass der Progesteronwert wieder ein bisschen besser ist, hilft auch dann bei Brustspannen und vor allen Dingen auch bei den Stimmungsschwankungen. Was du ansonsten machen kannst, ist tatsächlich auf eine gesunde Ernährung achten. Das ist jetzt nicht nur wichtig wegen der Gewichtszunahme. Die kommt übrigens daher, dass der Körper viel empfindlicher auf Insulin reagiert in einer gewissen Lebensphase, sodass du zum Beispiel auf Süßigkeiten oder einfache Kohlenhydrate viel stärker reagierst mit viel mehr Insulin. Und das führt dazu, dass du Gewicht zunimmst oder wenn du versuchst abzunehmen, dass das einfach total schlecht klappt. Da hilft gesunde Ernährung, pflanzenbasiert. Das muss jetzt nicht vegan heißen, aber dass du wirklich auf deine 3-4 Portionen Gemüse am Tag kommst, vielleicht noch ein und maximal 2 Portionen Obst am Tag. Dann gesunde Fette. Gesunde Fette bedeutet Nüsse, Kokosöl, extra natives Olivenöl, das möglichst nicht erhitzt werden sollte. Diese ganzen konventionellen Öle, Sonnenblumenöl, Rapsöl, was du so zum Kochen und Braten vielleicht verwendest, das solltest du tatsächlich eher nicht nehmen. Das macht die Zellwände instabil und kann tatsächlich Entzündungsprozesse fördern. Du solltest, wenn du Fleisch und Fisch isst, beziehungsweise Milchprodukte auf Bioqualität achten, nicht nur wegen Tierwohl, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Thema, aber da geht es in dem Fall tatsächlich vor allen Dingen darum, dass die Tiere in konventioneller Haltung viel Medikamente bekommen, Hormone, Wachstumshormone teilweise gespritzt bekommen oder Getreide gefüttert werden, obwohl sie eigentlich Grasfresser sind. Das führt dazu, dass die Fette, die in diesen tierischen Produkten dann enthalten sind, ein schlechteres Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis haben und auch wieder Entzündungen fördern kann. Also schau, dass du bei der Ernährung mehr aufpasst. Wenn Gewichtszunahme tatsächlich so ein bisschen dein Problem ist, kannst du intermittierendes Fasten mal probieren. Intermittierendes Fasten bedeutet, dass du zwischen 2 Mahlzeiten eine längere Pause mal lässt, damit der Insulinspiegel runtergehen kann. Da hat sich das 16-8-Fasten, glaube ich, mittlerweile ziemlich durchgesetzt. Das ist dieses 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Das heißt, du lässt zum Beispiel das Abendessen oder das Frühstück weg. Und hast dann zwischen der letzten Mahlzeit des Tages und der ersten des neuen Tages eine recht lange Fastenphase. Es gibt auch so Methoden, wo man dann 3 Tage isst, 2 Tage nichts isst. Das musst du für dich so ein bisschen ausprobieren, was dir hilft und ob es dir überhaupt hilft, weil das ist tatsächlich auch komplett unterschiedlich. Ansonsten eine gesunde Lebensführung, also alles, was man sowieso machen sollte für eine gesunde Lebensführung, hilft auch in der Perimenopause. Das heißt, geh viel an die frische Luft, optimalerweise eine halbe Stunde Bewegung am Tag und optimalerweise tatsächlich auch an der frischen Luft. Einfach, dass du ein bisschen frischen Sauerstoff kriegst, dass du Licht abkriegst. Zugegebenermaßen jetzt in den kalten, dunklen Tagen hilft das Licht, was wir da selbst an sonnigen Tagen kriegen, nicht wirklich aus, um Vitamin D zu nehmen. Aber dein Tag-Nacht-Rhythmus wird besser getaktet. Und wenn der Tag-Nacht-Rhythmus durch Licht aktiviert wird, also durch natürliches Tageslicht, ist der ganze hormonelle Zyklus ein bisschen stabiler. Ansonsten guck, dass du Vitamin D zumindest in den Monaten, man sagt so zwischen Oktober und Ostern, noch zu dir nimmst, beziehungsweise mal gucken lässt, wie niedrig oder wie hoch dein Vitamin D-Spiegel ist, weil wir da tatsächlich bei uns in unseren Breitengraden meistens unterversorgt sind. Generell ausreichende Vitaminversorgung. Du musst jetzt nicht unbedingt Vitaminpräparate zu dir nehmen, wenn du auf eine gesunde Ernährung achtest und auf deine 3-4 Portionen Gemüse pro Tag kommst. Wenn das nicht der Fall ist, dann bemühe dich dahin zu kommen und nimm eventuell noch ein paar Vitamine zusätzlich. Dann gesunder Schlaf. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig, dass du einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus hast, weil, wie gesagt, dein Tagesrhythmus bestimmt deinen Monatsrhythmus schon auch ein bisschen mit. Das heißt, wenn du einen einigermaßen geregelten Tag-Wach-Rhythmus hast, hilft es deinem Körper auch, deinen Zyklus so ein bisschen zu takten. Regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus heißt, dass du ungefähr immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst und ungefähr immer zur gleichen Zeit aufstehst. Ich weiß, das ist im Alltag ziemlich häufig nicht möglich. Ich habe lange in der Klinik gearbeitet, ich habe 4 Kinder, ich weiß, wie es ist, wenn man ständig nachts raus muss oder die ganze Nacht durchrödeln muss. Versuche an den Tagen, wo das nicht so ist, wirklich eine feste Zeit einzuhalten. Am besten auch eine Stunde vorm Schlafen gehen, kein blaues Licht mehr, also kein Bildschirmlicht, kein Laptop, kein Handy, kein Fernseher, sondern eher ein gutes Buch lesen. Und an den Tagen, wo es eben anders läuft, wo du vielleicht Schichtdienst hast oder auch mal mit Freunden weg möchtest oder wo deine Kinder dich wach halten oder wer auch sonst, dass du dann versuchst, morgens, wenn du aufstehst, erstmal eine Ration Tageslicht abzubekommen, beziehungsweise wenn du Schichtdienst hast und dann in die erstmal aus der Nacht kommst und schlafen willst, dass du tatsächlich alles ordentlich abdunkelst, damit dein Körper nicht so verwirrt ist. Ansonsten ist Stressmanagement ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar brauchst du den nicht nur in der Perimenopause, sondern auch in der Zeit danach ganz arg. Weil du hast vielleicht bemerkt, je älter du wirst, desto mehr Anforderungen stellt das Leben an dich. Du hast vielleicht Kinder, die deine Aufmerksamkeit brauchen, du bist vielleicht dabei, Karriere zu machen. Das heißt, du willst im Job ein bisschen mehr geben. Vielleicht hast du auch Eltern, die langsam mehr Aufmerksamkeit brauchen, mehr Pflege brauchen. Guck, dass du eine Methode für dich findest, wie du diesen Alltagsstress einigermaßen bewältigen kannst. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Also es gibt, klar, Meditation, Yoga kann sehr gut helfen. Es hilft aber auch so Mindfulness-Methoden. Es kann progressive Muskelentspannung helfen. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden, Breathwork, Tapping. Guck mal, deine Krankenkasse bietet tatsächlich wahrscheinlich Kurse an zum Stressmanagement. Wenn nicht, gibt es verschiedene Apps, die du dazu mal ausprobieren kannst. Und zum Beispiel bei 7Mind oder Headspace, das sind, glaube ich, in Deutschland so die bekanntesten Apps, die bieten oft auch extra Kurse an, die man von der Krankenkasse bezuschussen lassen kann. Und dann hat man ein halbes Jahr oder Jahr auch nochmal Zugriff auf die App kostenfrei. Also das lohnt sich tatsächlich. Ansonsten schau, dass du dir kleine Rituale einbaust. Gerade auch, wenn die Laune mal so richtig mies im Keller ist, wenn du total an die Decke gehst, weil dich alle außenrum nerven, schau, dass du dir irgendwie Zeit freischaufelst, wo du für dich ein kleines Ritual machen kannst. Das muss jetzt nicht ein halber Tag Wellness-Hotel mit Sauna oder irgendwie sowas sein. Manchmal reicht es einfach, sich mal 5 Minuten aufs Klo zurückzuziehen und Atemübungen oder Tapping zu machen, damit man wieder so ein bisschen auf Level kommt. Wenn es dir jetzt so geht, dass du vor der Periode vielleicht sogar schon direkt nach dem Eisprung oder eigentlich schon 3 Wochen vor der Periode so richtig, richtig mies gelaunt bist, vielleicht sogar depressiv bist oder extrem aggressiv bist, wenn du sagst, ich habe 2 Leben, ich habe das Leben vor dem Eisprung und das Leben nach dem Eisprung, ich werde angesprochen, ich habe vielleicht Probleme auf Arbeit, weil ich da so aggressiv bin oder so komplett anders bin. Oder wenn du denkst, du hast richtig Depressionen, du hast Suizidgedanken in der zweiten Zyklushälfte, das ist dann nicht mehr nur so ein bisschen PMS, also prämenstruelles Syndrom oder die Perimenopause, das ist eine ausgewachsene PMD, also eine prämenstruelle dysphorische Störung. Da musst du bitte entweder mit deiner Frauenärztin oder auch mit deinem Psychiater sprechen, wenn du einen hast, weil das ist was, da kommt man mit den klassischen Methoden nur unzureichend hin und das ist tatsächlich was, was extrem schwierig sein kann für die Patientin, aber auch fürs Umfeld. Was man da macht oder was da der Grund ist, dass du dich so bescheiden fühlst, ist tatsächlich ein Serotoninmangel in den meisten Fällen. Normalerweise wird man bei solchen Stimmungsschwankungen mit Progesteron versuchen zu arbeiten. Das funktioniert bei einer PMD oft nicht, weil PMD, da reagieren die Frauen sehr oft paradox auf das Progesteron, dass sie dadurch nicht entspannt und relaxed werden, sondern tatsächlich richtig aggressiv werden, noch mehr. Da würde man eher ein Antidepressivum geben. Das ist dann auch nicht so wie bei einer Depression, dass du das erstmal 4 Wochen nehmen musst, musst, damit du überhaupt einen Unterschied merkst, sondern das hilft relativ zügig, weil diese Antidepressiva, die den Abbau von Serotonin hemmen, sodass der Serotoninspiegel steigt und dann geht es dir insgesamt deutlich besser. Man kann das auch so machen, dass man das nur in der Phase gibt, wo das so heftig ist, also so zum Beispiel direkt nach dem Eisprung oder kurz vor dem Eisprung bis zum Einsetzen der Periode. Wenn man das allerdings mit den Frauen macht, sagen die häufig, dann fühlen sie sich auf einmal in der ersten Zyklushälfte vergleichsweise bescheiden. Also kann man auch zum Beispiel die halbe Dosis in der ersten Zyklushälfte geben und die volle Dosis in der zweiten Zyklushälfte. Das musst du dann aber individuell mit deiner Ärztin besprechen. Jetzt schauen wir mal. Du hast deine Ernährung angepasst. Du schaust, dass du dich jeden Tag ausreichend bewegst oder zumindest 5-mal die Woche. Eine halbe Stunde kriegst du schon irgendwie hin. Du hast eine Entspannungsform für dich gefunden, die gut funktioniert. Und trotzdem ist es irgendwie nicht so richtig gut. Also es geht vielleicht ein bisschen besser, aber insgesamt würdest du jetzt behaupten, es geht dir noch nicht so, wie es dir vorher gegangen ist. Da kann man sich jetzt überlegen, okay, das ist so, ich werde älter, damit komme ich klar. Oder du sagst, nee, damit will ich nicht klarkommen, damit will ich mich nicht abfinden. Dann gibt es auch andere Dinge, die man machen kann. Und da kommt dann tatsächlich auch eine Hormontherapie ins Spiel. Da deine Eierstöcke ja noch schön arbeiten, also schön im Sinne von sie tun noch was und das auch relativ unregelmäßig, kann man jetzt nicht einfach eine klassische Hormonersatztherapie starten, wie man sie in der Postmenopause, also nach der letzten Periode, einsetzen würde. Du hast teilweise Phasen des Mangels, teilweise hast du Phasen des Überflusses an Östrogen und du hast aber eigentlich immer einen Mangel an Progesteron. Man kann jetzt Progesteron zyklisch geben. Das sorgt dafür, dass dein Progesteronspiegel in der zweiten Zyklushälfte ausgeglichener ist. Die Stimmung wird besser, du schläfst besser. Das bringt schon mal viel. Manche Frauen berichten auch, dass sie dann nicht mehr diese Schwitzattacken nachts haben, die ja sonst auch mal auftreten können. Es kann aber sein, dass du dann auch wieder dieses Problem hast, okay, es geht dir dann in der zweiten Zyklushälfte super und in der ersten wieder so mittelgut. Und außerdem macht es nichts an den Östrogenschwankungen. Also diese Schwankungen, die dann eben auch mal Gelenkschmerzen machen können, Herzstolpern, die bleiben bestehen. Wenn du sagst, nee, mit zyklischem Progesteron in der zweiten Zyklushälfte geht es mir super, wunderbar, dann kann man das auch eine ganze Weile durchziehen. Eventuell dann, wenn die Blutung komplett ausgeblieben ist, auch noch mit Östrogen dazu. Wenn du sagst, nee, das reicht nicht, die Östrogenschwankungen machen mich komplett fertig, dann kann man überlegen, den Eierstock so ein bisschen ruhig zu stellen, dass man tatsächlich eine Verhütungspille im Endeffekt gibt oder eine hochdosierte Hormonspirale oder so ein Implanon, so ein Gestagenstäbchen, das dazu führt, dass der Eierstock ruhig gestellt ist, dass der nicht mehr die ganze Zeit mal mehr, mal weniger arbeitet. Und Gestagen hast du dann durch die Verhütungspille bzw. das Stäbchen oder die Hormonspirale. Und dann kann man niedrig dosiert Östrogen dazugeben, wenn die Beschwerden mit dem Gestagen alleine nicht weggehen. Das wäre dann allerdings off-label in der Regel, dann musst du das Medikament selbst bezahlen. Aber das sind Optionen, die du machen kannst. Jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten Dinge schon besprochen, die man so machen kann. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Wünsche hast zu anderen Themen, dann melde dich gerne, wie gesagt, eine E-Mail an frauengesundheit@posteo.de. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und nicht vergessen, die Perimenopause mit den Stimmungsschwankungen kann tatsächlich auch wirkliche Vorteile haben. Ich habe tatsächlich eine Patientin, die sagt, dass sie Geschäftsverhandlungen immer in der zweiten Zyklushälfte macht, wenn es irgendwie planbar ist, weil sie da einfach mehr Biss hat und sich besser zur Wehr setzen kann, ihren männlichen Kollegen gegenüber. Also sowas kann man durchaus auch als Chance begreifen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. In der nächsten Episode wird es dann um Kinderwunsch gehen. Mach's gut und hab einen schönen Tag. Das war's für heute mit dem Podcast Frauengesundheit. Dein Leben zwischen Wunsch und Wahnsinn. Gerne liken und subscriben und gerne auch an deine Freunde weiterleiten. Vielleicht haben die ja auch ein paar Dinge, die sie gerne noch wissen möchten. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderschönen Tag und bis nächstes Mal.